Ja.
Moment. So. Auch einen schönen guten Morgen von mir. Auch alle, die Personen zugeschaltet sind. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ansonsten schreibt einfach. Schön auch euch jetzt nochmal hier live zu sehen. Letztes Jahr war das ja alles ein bisschen blöd. Da musste ich in einen leeren Raum predigen und habe euch nur ganz kleinen Personen immer da gesehen. Da wusste ich dann gar nicht, okay, schlafen Sie gerade ein oder hören Sie noch zu? Man sah ja gar nichts. Ich konnte also fröhlich vor mir herreden. Desto schöner ist ja jetzt schön, jetzt wieder live hier zu sein. Und ich habe euch ein neues Thema mitgebracht, ein sehr interessantes Thema. Und das ist eher ein Bibelbuch, mit dem ich mich in den vergangenen Monaten sehr intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist es das Buch Hiob. Wir haben letztes Jahr ja viele Themen, viele Prediger haben unabhängig voneinander über das Thema Leid gesprochen und haben Hiob immer so ein bisschen am Rande erwähnt. Und dann dachte ich so, Mensch, der Hiob, der gebührt mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wir müssen uns jetzt mal wirklich mal intensiv mit diesem Bibelbuch beschäftigen, was der Hiob über Leid zu sagen hat. Und ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und ich finde, es ist ein unglaublich einzigartiges Buch in der Bibel. Im Mittelpunkt steht ein Mann, dem schweres Leid widerfährt, obwohl er unschuldig ist. Der hat also nichts getan, was so ein Gericht von Gott rechtfertigen würde. Und man liest es so und es schreit alles in uns, das ist ungerecht. Wie kannst du Gott sowas einem Menschen antun? Ja, das Buch Hiob ist einzigartig in der Bibel, weil wir dort viel über Leid und noch mehr über Gott lernen dürfen. Auch die Dialoge zwischen Hiob und Gott, die sind einzigartig in der Bibel. Kein anderer Mensch hat sich jemals herausgenommen, so mit Gott persönlich zu sprechen. Und zugleich ist es auch nicht gerade ein kurzes Buch. Man tut sich da manchmal auch ein bisschen schwer, das komplett durchzulesen. Es hat 42 Kapitel, ist auch das fünftlängste Buch in der gesamten Bibel. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und das erste Buch Mose, die sind länger. Danach kommt direkt Hiob. Im Neuen Testament ist kein Buch so lang. Ich kann jetzt natürlich jetzt heute nicht über 42 Kapitel reden. Da würden wir, glaube ich, noch eine Woche hier stehen. Ich werde noch in zwei anderen Vorträgen noch ein bisschen noch mehr drauf eingehen. Heute möchte ich nur über die ersten beiden Kapitel sprechen. Das Buch Hiob wird nämlich zwischen der Hiob-Novelle, das ist der Erzählteil, den finden wir in Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10 und auch der Schluss des Hiob-Buches, Kapitel 42, Vers 10 bis 17, das ist der Erzählteil, die Hiob-Novelle. Und der ganze große Teil, der quasi dazwischen ist, das ist die Hiob-Dichtung, der sogenannte große Redeteil, wo wir die ganzen Dialoge zwischen den Freunden und Hiob finden. Das geht ja kapitelweise, ellenlang geht das ja hin und her. Aber wir möchten uns das heute nur über die Hiob-Novelle unterhalten. Das Buch Hiob startet damit und er startet mit diesem Erzählteil und er besteht aus 5 Teilen. Wenn wir uns jetzt den ersten Teil mal angucken, wer die Bibel hat, gerne mitlesen oder eine App oder irgend sowas. Der erste Teil ist in Hiob Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in sein Haus und an seinen Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihren Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Der Hiob wird also hier in den ersten Abschnitt kurz vorgestellt. Er ist die Hauptperson in der Geschichte und er bekommt als dieser auch als einziger seinen Namen. Die Kinder, die bekommen keinen Namen. In Vers 1 gibt es auch keinen Hinweis auf die Zeit, in der diese Geschichte haben soll. Damals bei so altorientalischen Texten war es üblich, oder auch verschiedene andere Bücher in der Bibel wird eine Abstammungslinie dokumentiert, oder es wird dort festgehalten, welcher König in dieser Zeit regiert hat. Ne? Jesaja, Jeremia machen das ja viel, wo man das ungefähr einordnen kann. Hiob lässt uns da komplett im Dunkeln. Wir wissen nicht, wann diese Geschichte gespielt haben soll. Das Land Uz, da wissen wir, dass es jetzt es lag im heutigen Grenzgebiet zwischen Jordanien und Saudi-Arabien. Und das sagt uns auch, dass Hiob kein Israelit war. Der war ein Heide. Der Name Hiob, das war jetzt auch nicht so ein Allerweltsname, das war jetzt kein besonderer Name, es war ein Allerweltsname. Ne? So wie es halt heute Mohammed ist, glaube ich, der weitverbreiteste Name der Welt. Das war damals Hiob, der war bei den Nachbarländern Israels der häufigste Name, der vorgekommen ist. Und der bedeutet im Hebräischen so viel wie Verfolgter und im Aramäischen der Buße tut. Aber wir können festhalten, dass wir werden das gleich lesen und wir werden feststellen, Hiob war gottesfürchtiger als alle Israeliten zusammen. Da konnte keiner ihm das Wasser reichen. Wir lesen zuerst, dass er untadelig war. Dieses Wort untadelig, das kommt eigentlich aus der Opfersprache und das bedeutet so viel wie vollkommen rein. Und das heißt, der Hiob war authentisch, das heißt, sein äußerliches Leben hat seine innere Herzenshaltung wiedergespiegelt. Er war rechtschaffen, das heißt, er war vollkommen transparent und aufrichtig und nicht doppelzüngig. Also man wusste direkt, woran man bei ihm ist, weil er nur stets die Wahrheit gesagt hat. Der hat kein falsches Spiel gespielt. Er war gottesfürchtig, das heißt, er geht nicht taktisch oder strategisch mit Gott um, sondern er hat Respekt vor ihm. Aber jetzt nicht eher im Sinne halt von einer gesunden Ehrfurcht vor Gott und nicht kompletter Todesangst. In den Sprüchen heißt es auch, dass die Gottesfurcht der Weisheit Anfang ist. Und am Ende lesen wir, dass er sich vom Bösen fernhielt. Und er meidet quasi diesen Graubereich, weil das Böse, das widerspricht der Gottes Willen und tut dem Menschen deshalb nicht gut, vielmehr schadet es ihm. In Vers 1 können wir also sagen, der beschäftigt sich kurz mit dem Charakter oder mit den Qualitäten von Hiob. Und in Vers 2 und 3 geht es um die Familie und den Besitz von Hiob. 7 Söhne, das galt im alten Orient als Jackpot. Das war der Idealfall, also besser ging es nicht. Die Abstammungslinie, die war für alle Zeiten gesichert. Besser ging es eigentlich nicht. Das war die perfekte Anzahl von Kindern. 7 Stück, das ist super. Der Hiob, der war auch unglaublich reich. Also wenn er heute leben würde, das wäre ein Multimilliardär. Ne? Da würde über Elon Musk würde der lachen. Also das war unglaublich reich. Damals wurde der Reichtum eines Mannes dabei nicht in Silber oder Gold oder an Palästen gemessen, sondern an der Größe der Herde. Wie viele Tiere hatte dieser Mann? Und der hatte eine so große Herde, die eigentlich nur Könige oder Fürsten besaßen. 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselin, das ist schon eine Hausnummer. Und diese 500 Joch, diese 500 Gespann, bedeuten ja, es sind ja 2 Tiere. Das heißt, er hat 1000 Rinder insgesamt. Und das hieß auch, dass er mindestens 500 Sklaven hatte, die diese bedienten. Er besaß also riesige Ländereien und war somit sesshaft. Interessant ist halt auch, dass wir dort Eselinnen lesen. Warum keine Esel? Es hatte den Grund, Eselinnen, die waren 3-mal so wertvoll wie die Esel. Weil die weiblichen Esel, die waren nicht so stur wie die männlichen und die ließen sich auch besser abrichten. Ja, dieser gewaltige Besitz, der machte ihn zum reichsten Mann des Ostens und ja, vielleicht sogar damals der ganzen Welt. Und durch diese Beschreibung des Ostens kann man vermuten, dass der Erzähler im Westen wohnt, also in Israel. Zusammenfassend ist also die ersten 3 Verse eigentlich eine sehr sachliche und kurze Beschreibung seines Lebensumstandes. Und Vers 4 und 5, das ist eine Illustration davon. Wie geht er im Alltag mit den verschiedenen Sachen um? Auffallend ist, dass jeder Sohn sein eigenes Haus hat. Und das ist eigentlich auch nur bei Königen der Fall. Und die Töchter, die wohnen woanders, und die haben längst geheiratet, die sind in aller Welt verstreut. Aber damals war es üblich, dass die Söhne daheim bei ihrem Vater blieben oder zumindest auf seinen Besitz. Die haben dann ihm geholfen, die Geschäfte zu regeln. Und die Söhne, die haben mit ihren Schwestern trotz der enormen Entfernung eine herzliche Gemeinschaft miteinander. Die haben jedes Mal zu ihrem Geburtstag eingeladen, die haben die Entfernung in den Kauf genommen, die haben sich besucht Und das war auch einzigartig damals in der damals zu der Zeit, weil diese hässliche Gemeinschaft Männer nur mit anderen pflegten. Jetzt nicht im Sinne von Homosexualität, aber Männer feierten nur mit Männern zusammen. Die Frauen hatten da überhaupt nichts zu suchen. Aber hier ist es anders. Der Hiob, der ist im Hintergrund für seine Kinder da und er macht sich über ihre Gedanken Sorgen, die bei diesen Festigkeiten aufkommen könnten. Jetzt lesen wir den zweiten Teil, das ist Vers 6 bis 12. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihm kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles was an, was er hat. Lass sehen, ob er dir da nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Man fühlt sich als Leser jetzt ein bisschen überrumpelt. Moment mal, was ist denn jetzt los? Eben Hiob, jetzt Gott. Also hier findet eine radikale Ortsänderung statt und wir befinden uns auf einmal in einer komplett neuen Perspektive, nämlich nicht mehr auf der Erde, sondern im himmlischen Hofrat. Und dieser Hofrat, das ist auch hier bewusst eingeführt worden, das ist ein Bild aus dem alten Orient für Könige und das sollte auch hier Gottes Macht darstellen. Gottes Söhne, also die Engel, die wohnen permanent in der Nähe Gottes. Und der Gott ist der Chef in der Ratsversammlung. Der Satan ist zwar innerhalb dieser Versammlung integriert, aber Gott führt die Gespräche und auch die Gefühle. Ja, Satan bedeutet so viel wie Gegner oder Widersacher und er nimmt oft die Rolle des Anklägers ein. Und wir lesen hier, dass er von Umherstreifen wiederkommt. Das ist ein unglaublich leidenschaftliches Hobby von Satan. Da hat er richtig Spaß dran, auf der Erde da sein Unwesen zu treiben. Und er ist zugleich auch Motivationsforscher. Ne, der erforscht und hinterfragt die Absichten der Menschen, warum sie Gott anbeten. Der will das wissen. Und wie kann ich die Menschen davon abhalten, dass es nicht mehr so ist? Der Satan ist also ein klarer Feind der Menschen, der diese ganz klar herabstuft. Und mit der Frage Gottes, woher kommst du, wird auch ganz schnell klar, dass Satan eigenmächtig handelt. Und die zweite Frage, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Die bezieht sich, wie gesagt, direkt auf Hiob, weil Hiob bei Gott einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Und der Satan, der antwortet direkt mit einer spöttischen Gegenfrage und behauptet, ja, der Glaube Hiobs ist ja nur eigennützig. Ja, klar hat er Grund, dich anzubeten. Du hast ihm ja alles geschenkt. Es gibt ja nichts, was du ihm nicht gegeben hast. Der Satan sagt, Hiob ist wie alle anderen Menschen nur ein hohles Gefäß und ein blasser Anbeter. Und der Satan will eine Wette mit Gott haben. Und in der geht es darum, dass Hiob öffentlich Gott abschwören wird, wenn ihm sein ganzer Besitz genommen wird. Und zu unserer großen Überraschung geht Gott sofort darauf ein. Er sagt gar nichts mehr dagegen, ja, lass uns mal drüber reden oder nee, das finde ich ja nicht so gut. Nee, Gott willigt sofort ein und er fordert eine Glaubensprobe von Hiob. Und die lesen wir im dritten Teil, in Vers 13 bis 22. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselin weideten neben ihnen. Da fielen dieser Bär ein und nahm sie weg und da schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes, ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer von Gott fiel von Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich bin gekommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben Drabanten aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes geschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigt Hiob nicht und er verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Ja, der Hiob ahnt nicht, dass Satan der Auslöser von diesem ganzen Gericht ist. Der Leser, der weiß also mehr, also wir wissen mehr als der Hauptakteur der Geschichte. Und diese vier Hiobsbotschaften, die nahmen Hiob in einem Moment alles weg, was sein ganzes Leben mit Glück und Freude ausgezeichnet haben. Ja, vier gilt als Zahl auch der Vollständigkeit und die bezieht sich auch meist auf die Erde, ne, die vier Windrichtungen, die vier Jahreszeiten. Und das macht das Hiobs komplett, also komplett und vollständig. Von jeder Katastrophe überlebt nur einer und er redet mit Hiob direkt persönlich, was die Ähnlichkeit der Erzählung auch wiedergibt. Und auffallend ist hier, dass wir auch eine spiegelverkehrte Aufzählung haben. Am Anfang wurden die Kinder zuerst genannt, als der größte Segen. Der größte Segen wird immer zuerst genannt. Und jetzt werden sie als letztes genannt, als Steigerung der Katastrophe. Das Schlimmste kommt zum Schluss. Und die Katastrophen, die werden abwechselnd durch Menschen und himmlische Phänomene verursacht. Der Hiob, der kommt gar nicht zum Wort, weil die Boten direkt nacheinander eintreffen. Während der Vorangegangene redete, der hat überhaupt keine Zeit, Moment mal, ich muss das verarbeiten, ich will mal eben fragen, ist doch noch irgendwas passiert? Nee, Pustekuchen, da kommt direkt der andere und hier, ich habe ja auch was gesehen. Nee, der muss also sich erstmal alles nacheinander anhören, weil die Katastrophen alle zeitgleich eintrafen. Er kriegt überhaupt keine Schonfrist. Der Hiob, der reagiert erst zuerst nonverbal in 5 Schritten. Zuerst steht er auf, er ist der Herr, er wohnt in seiner eigenen Residenz und als Herr sitzt er, alle anderen stehen und bedienen ihn, genauso wie Gott auf seinem Thron sitzt. Im 2. Schritt zerreißt er sein Gewand, das heißt, er zerreißt ihm die Brust vor Schmerz, so leidet Hiob. Er schert sich kahl im 3. Schritt, das ist ein Minderungsritus, und im 4. Schritt fällt er nieder und betet an als Huldigungsritus. Und im 5. Schritt lesen wir dieses Weisheitswort, ich komme allein ins Leben und verlasse es auch allein, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Hiob, der kennt also das Unausweichliche, nämlich dass alles zeitlich ist und vergeben kann. Was der Herr gegeben hat, kann er auch wieder nehmen. Und der Hiob, der stellt die Warum-Frage gar nicht, sondern er kennt Gottes Willen an. Der Hiob hat komplett seine Glaubensprobe bestanden. Aber damit leider nicht genug. Jetzt lesen wir den 4. und den 5. Teil, der es zusammenhängt, in den 1. Abschnitt von Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut vor Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher sein Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, es gibt nochmal eine Schippe obendrauf. Der Besitz und die Familie waren nicht genug. Jetzt geht's an die Gesundheit. Auffallend ist, dass die ersten 3 Verse des 2. Kapitels genauso exakt wie die Verse in Kapitel 1, Vers 6 bis 8 sind. Und dieser Titel, den Gott Hiob gibt, Knecht Gottes, das ist der höchste Würdetitel im Alten Testament, den Gott verliehen hat. Nur Abraham, Mose, David und die Propheten wurden so genannt. Und aber die waren alles Israeliten. Der Satan, der hat Hiob ein bisschen unterschätzt, weil er hat ein Problem. Der Hiob hält immer noch an Gott fest. Also verschärft er seine Forderung und er will die Gesundheit von Hiob antasten, weil er behauptet, dass das Wichtigste für einen Menschen sei. Und er wird daraufhin mit einer ansteckenden und stinkenden Hautkrankheit geschlagen, die wahrscheinlich Aussatz war. Und der Hiob, der muss ein wunderschönes Heim, was er sein ganzes Leben aufgebaut hat, seine schönen Tiere, seine tolle, die Familie war tot, aber er muss sein vertrautes Heim verlassen und an einen Ort gehen, wohin es kein Zurück mehr gab. Er streute dann Asche wie Puder über seinen Körper, um die Schmerzen zu lindern. Und wir haben im Text vielleicht einen etwas harten Eindruck von der Frau Hiobs, aber man kann doch eher sagen, dass sie mit ihrem Mann Mitleid hatte. Sie wünscht sich nämlich lieber einen schnellen Tod für Hiob als jahrelanges Dahinvegetieren. Wenn nämlich Hiob öffentlich Gott abschwören sollte, das hatte die Todesstrafe direkt zur Folge. Oder man nahm an, dass Gott selber sich um diesen Sünder kümmert. Der Hiob sprach aber trotzdem weiterhin mit Gott und er ließ nicht von seinen Glauben los. Er war unerschütterlich in seinem Glauben. Er nahm auch dieses schwere Leid vollkommen aus Gottes Hand an. Ich möchte jetzt so ein bisschen darauf eingehen, welche Rolle Satan in dieser Geschichte hat und auch welche Rolle Satan im frühen Judentum hatte. Die Hiob-Novelle, das ist ein sehr besonderer Teil in der Bibel, nämlich ist der älteste und ausführlichste Teil, der sich mit Satan beschäftigt. Wir haben schon gesehen, der Autor, der profiliert Satans Rolle sehr stark. In den beiden Himmelsszenen, die wir gelesen haben, kommen nämlich auch nur Gott und Satan zum Wort. Die beiden reden. Die anderen Engel, die sind komplett unwichtig, die nehmen nur eine passive Nebenrolle ein. Und der Satan, der ist der negative Hauptakteur. Der ist der Unruhestifter und er tritt als Ankläger auf. Und durch seine Gegenfragen, da herrscht eine sehr gespannte und gereizte Stimmung im Thronsaal. An anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass in diesen Ratsversammlungen ja eigentlich Gott gelobt wird. Ne? Gelobt sei Gott in der Höhe, 24 Stunden Halleluja, volles Programm. Hier ist das anders. Hier ist eine sehr gereizte Stimmung. Ein Ratsmitglied nimmt nämlich hier Distanz von seinen Ratsherrn, indem er nämlich Hiobs Frömmigkeit anders wahrnimmt und sie in Frage stellt. Aber wir lesen hier auch, dass Gott der souveräne Herrscher ist und bei ihm auch allein die Verantwortung für Hiobs Leiden ist. Der Satan muss nämlich erst die Erlaubnis Gottes einholen, sonst darf er nämlich gar nicht handeln. Er handelt also in Gottes Auftrag. Und wir können das an zwei Stellen ganz genau sehen. In Kapitel 1, Vers 11 lesen wir nämlich, dass es Gottes Hand ist, die ausgestreckt wird. In Kapitel 2, Vers 3 lesen wir, dass Gott sagt, dass er es war, der Hiob verdorben hat. Und zu verstehen, was der Autor der Hiob-Novelle mit diesen beiden Aspekten, einmal Satan als Widersacher und Gott als souveränen Herrscher bezwecken will, da muss man sich jetzt mal eben kurz mit der Geschichte Israels auseinandersetzen, um den Hintergrund zu erfahren. Es geht auch ganz schnell, die Geschichte Israels kann man ganz leicht einteilen in zwei Abschnitte, einmal vor dem babylonischen Exil und danach. Die Babylonier, die eroberten 580 vor Christus Jerusalem und die führten die Oberschicht nach Babylon weg. Und da dauerte das Exil 50 Jahre bis 530 vor Christus. Und 530 vor Christus kamen die ersten Juden von Babylon wieder nach Jerusalem zurück, um den Tempel wieder aufzubauen. Und ab diesem Zeitpunkt konnte man auch erst von einem Judentum sprechen, weil in dieser Zeit auch die ersten Synagogen überhaupt entstanden sind, diese jüdischen Versammlungsstätten. Und vor dem Exil, da gab es zwei Erklärungsmodelle für unerklärbares Leid. Das erste Modell, das wird direkt auf Gott selber zurückgeführt. Nur Gott war damals grausam, willkürlich, unheimlich. Man konnte Gott nicht verstehen. Er war derjenige, der mit einem Schnippen ganze Völker abgeschlachtet hat. Also man wurde direkt mit Gott in einer Todesangst eigentlich geboren. Und im zweiten Modell, das wird auf die Sünden der Vorfahren zurückgeführt. Und das herrscht ein kollektiver Zusammenhang. Und die nehmen dann zum Beispiel als Beispiel, haben die 1. Mose 20, Vers 5 genommen, wo es heißt, dass Gott die Sünden bis in die dritte und vierte Generation heimsucht. Also Gott ist rachsüchtig, ne? Der macht nicht Halt bei den Eltern, nein, der macht direkt die dritte, vierte Generation platt. Aber das erste Modell, das gibt es nach dem Exil nicht mehr, weil in dem Exil Weil im Exil wird das Gottesbild klarer. Er wird dort als treuer Bundesgott dargestellt. Und entscheidend dazu beigetragen hat, ist der Prophet Hesekiel. Der Hesekiel hat gesagt, hör mal, ihr habt damals echt Bock missgebracht. Ihr wusstet sich gar nicht darum wundern, warum jetzt die Stadt zerstört worden ist. Aber ich sage euch, Gott wird sich zu euch wieder zuwenden, wenn ihr euch Gott zuwendet. Und der Hesekiel war auch der erste Mensch, der dieses Kollektivdenken über Sünde überwindet. Und er macht es in seinem Buch auch deutlich, indem er sagt, das hat jetzt ein Ende. Die Söhne und Töchter müssen nicht mehr für die Sünden der Eltern haften. Die jungen Juden, die hatten ein unglaubliches Problem damit, dass sie angeblich die Sünden ihrer Vorfahren aussitzen mussten und in eine zerstörte Stadt zurückkehren mussten. Das war unfair. Warum müssen wir das jetzt aussitzen? Wir haben noch gar nichts getan. Und jetzt müssen wir in eine zerstörte Stadt zurückkehren und es droht der Niedergang unserer Nation. Und der Hesekiel dreht in seinem Buch zum Glück das Blatt und er gibt den jungen Leuten recht. Und nach dem Exil gibt es diese zwei Erklärungsmodelle nämlich nicht mehr. Es gab leider aber ein anderes Erklärungsmodell. Ab 530 vor Christus sagte man nämlich, dass eine feindliche Macht für das Leid verantwortlich sei. Die Perser hatten damals die Babylonier besiegt, die waren jetzt die aktuelle Weltmacht. Und dann ist es ja auch so, die Religion, die damals die Weltmacht hatte, die hatte auf alle anderen Völker auch abgefärbt. Und in ihrer Religion, da gab es einen guten, einen Lichtgott und einen bösen, einen Finsternisgott. Und die waren ungefähr gleich stark, ne? Die lagen im ständigen Kampf miteinander, bis der Lichtgott einen Messias sandte, wodurch ihm den Sieg gelang. Ne, das denken wir jetzt so, okay, das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so anders wie halt in der Bibel. Aber die Juden, die übernahmen das Denken über Satan und sie glaubten auch so an den Widersacher. Und das ging leider auch so weit, dass viele einflussreiche Gruppen von den Juden dieses dualistische Satansbild übernommen haben. Die haben nämlich dann geglaubt, Satan hat eine unglaubliche Macht auf dieser Erde und sie haben die Erde voller Satansdiener betrachtet und die ganzen Widerstandskämpfer gegen Rom, die haben die Römer für diese Satansdiener gehalten. Und das hatte leider die Folge, dass der Aufstand 66 nach Christus angeführt wurde, was leider 4 Jahre später die komplette Zerstörung zur Folge hatte, wo alle Juden entweder abgeschlachtet wurden oder die wenig Überlebenden sind nach Rom gekommen und wurden dann in die Arena geworfen, wo sie dann entweder von den Tieren zerrissen wurden oder von den Gladiatoren abgeschlachtet wurden. Ein unglaublich grausames Ende. Und es ist erschreckend, was dieses dualistische Satansbild damals für eine Auswirkung hatte. Um 100 nach Christus ist das zum Glück komplett verschwunden. Aber der Autor der Hiob-Novelle, der lebte noch in dieser Zeit, wo dieses dualistische Satansbild durchaus noch existiert ist, war präsent. Und der wollte mit seinem Werk eine andere Denkweise ausrichten. Er sagt nämlich ganz klar, er schreibt Satan eine wichtige Rolle zu, aber es herrscht in keinster Weise ein Dualismus zwischen Gott und Satan, weil sie sich einfach nicht ebenbürtig sind. Nämlich Satans Machtbereich liegt nur innerhalb Gottes Machtbereich. Und er bekommt auch von ihm die Grenzen gesetzt. Der Hiob darf zum Beispiel die ganze Zeit nicht getötet werden. Das ist die Grenze, die Gott Satan gesetzt hat. Und der Hiob, der stellt auch hier die Warum-Frage nicht und bezieht sich nur auf Gott, um Satan nicht in die Hände zu spielen oder ihm Recht zu geben. Ich möchte jetzt zum letzten Thema kommen, was eigentlich das Brisanteste ist, finde ich. Und zwar, was hat uns die Hiob-Novelle beizutragen zur Theodizee-Frage? Ich denke mal, die Theodizee-Frage hat jeder von euch mal gehört. Die bedeutet ausformuliert, wie kann man an einen gütigen und liebenden Gott glauben, angesichts des ganzen schrecklichen und unschuldigen Leids, was kein Ende hat? Das ist eine heftige Frage, oder? Ich glaube, die wurde jeder von uns mal gestellt. Also mir ging es zum Beispiel halt so von Freunden, die genau so eine Frage stellten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Theodizee-Frage jetzt kannten, aber es ging in die Richtung. Also das beschäftigt die Menschen und diese Fragen werden auch auf euch zukommen. Die Theodizee-Frage, so sagt man, die stellte man sich erstmals nach den schweren Erdbeben in Lissabon im Jahre 1755. Da wurde die Stadt durch einen Großbrand und einen Tsunami komplett, fast vollständig zerstört. Und 30.000 bis 100.000 Menschen kamen dabei ins Leben. Und zu dieser Neuzeit entstand dieser moderne Atheismus und die moderne Religionskritik. Und da stellte man sich diese Theodizee-Frage, die ist da entstanden. Der Autor der Hiob-Novelle, der kannte natürlich diese modernen Vorstellungen noch nicht. Aber man kann auch trotzdem anhand seines Werks Antworten auf die Frage durch 5 Aspekte finden. Und der erste Aspekt ist, was wir festhalten müssen, ist direkt, dass Satan uns in der Theodiziefrage kein bisschen weiterhilft, weil er auch nur innerhalb der Grenzen handeln darf, die Gott ihm gesetzt hat. Und die Frage lautet daher eher, warum geht Gott auf die Staschelei Satans ein? Gott ist sich ja völlig bewusst, dass er Hiob verdorben hat, Kapitel 2, Vers 3. Er ist ja dahinter, der den Befehl dazu gab. Gott gebraucht also Satan, um die Menschen zu prüfen. Und das macht er auch noch heute. Durch Krankheit, durch familiäre Verluste, durch Arbeitslosigkeit, schwere Differenzen im persönlichen Umfeld, persönliche Probleme wie Depressionen, Burnouts und so weiter. Satan hat da sehr viele Wege. Satan ist der brüllende Löwe, 1. Petrus 5, Vers 8, und er ist somit das ausführende Werkzeug. Aber er ist auch nur das Werkzeug des allmächtigen Gottes. Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Gott hat Macht über allen, über alle himmlischen Kräfte. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Matthäus 10, Vers 29 und 30. Kein Sperling fällt auf den Boden, ohne dass Gott es weiß, und alle Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Also darf man doch jetzt auch fragen, warum Gott das ganze unschuldige Leid auf Erden zulässt. Er ist jetzt schließlich derjenige, der das zulässt. Warum? Es besteht also nicht in geringster Weise ein Dualismus mit Satan, sondern die Frage nach dem Leid, das bleibt eine monotheistische Frage, eine Gottesfrage, weil Gott der alleinige Herrscher ist. Der Dietrich Bonhoeffer hat es in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, finde ich treffend formuliert. Ich denke, das kennt jeder von uns, das Lied. Und da heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Wenn wir diesen Kelch aus Satans Händen nehmen müssten, da wären wir kaputt. Der zweite Aspekt ist, es gibt schweres und unschuldiges Leid, und dieses Leid ist die schwerste Anfechtung für den Glauben. Es gibt keine größere Herausforderung. Der Hiob, der fällt in dieses schwere unschuldige Leid. An einem Tag verlor er alles an Besitz und Nachkommenschaft, und damit nicht genug, damals wurde er mit einer schweren Krankheit geschlagen, von der es keine Heilung gab. Trotz des anfänglichen Segens konnte Hiob keinen Anspruch darauf erheben, dass er diese Dinge behalten konnte. Es war alles zeitlich. Und er hat es auch selber gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Und wenn Gott den besten Anbeter auf Erden in unschuldiges und schweres Leid fallen lassen kann, kann er es auch recht bei uns. In dieser Zeit war Gott auch nicht mehr dieser willkürliche, grausame, unheimliche Gott, sondern in dieser Zeit war Gott schon der treue und liebe Bundesgott. Und es war der Gott, der die Juden nach Jerusalem wiedergeführt hat, der zugelassen hat, dass damals die persischen Könige das erlaubt haben, der zugelassen hat, dass alles wieder aufgebaut wird. Er war der treue Bundesgott. Und das macht die Frage nach dem Leid jetzt nur noch umso brisanter, weil Gott jetzt eigentlich anders wahrgenommen wird. Die Frage ist aber auch jetzt für uns heute, ob wir von Gott das schwere, nur unschuldige Leid annehmen können oder ob wir um uns herum ein Modell aufbauen, in dem Gott als unschuldig gilt und wir als Leidverantwortliche gelten. Wir tun den Menschen Unrecht, wenn wir sagen, dass Leid immer die Konsequenz der Sünde ist. Der dritte Aspekt, es gibt keine Erklärung für unschuldiges und schweres Leid. Nämlich die Frage, warum Gott dem Satan so viel Handlungsraum lässt, in diesem Text wird die gar nicht gestellt und der Text lässt diese auch völlig unbeantwortet. Der Text liefert uns also keine theologische Theorie, die dieses Leid erklären könnte. Aber was wir wissen ist, dass es noch viel schwereres Leid als das von Hiob gibt. Wir können aus dem Text entnehmen, dass der Hiob alt war. Der war locker 50 bis 60. Ne? Der hatte eigentlich alles erreicht in seinem Leben, was man erreichen konnte. Einen riesigen Reichtum aufgehäuft, eine tolle Familie gegründet. Aber manche fallen von Geburt an in schwerem Leid. Es gibt Babys, die werden mit offenen Magen geboren. Das Leid von Hiob hatte ein Happy End. Das lesen wir im Schlussteil von 42, Vers 10 bis 17. Wo Hiob das Doppelte an Besitz wiederbekommt und dieselben Kinder, dieselbe Anzahl von Kindern. Aber wie viel Leid auf der Erde hat kein Happy End? Die Hiob-Novelle, die erzählt von einem Menschen, der selbst in schwerem Leid ein Gottesbekenntnis abgeben kann. Und das ist auch ein erzähltechnischer Sinn. Diese Rolle konnte jetzt kein stark körperlich behindertes Baby einnehmen. Der vierte Aspekt, das Leiden Hiobs hat tatsächlich einen Sinn. Die Hiob-Novelle liefert uns leider keine Erklärung für das Leid, aber das Leid Hiobs ist doch etwas ganz Besonderes. Nämlich die Hiob-Novelle gibt Gott im Streit mit Satan durch das Leid von Hiob recht. Satan hat ja behauptet, der Glaube Hiobs ist nur berechnet, du hast ihm ja alles gegeben, also hat er allen Grund, dich anzubeten. Aber der Hiob, der glaubt an Gott, ohne sich davon einen Vorteil zu erhaffen, er glaubt trotzdem noch, obwohl er nichts mehr hat. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch noch nicht die Auferstehung aus den Toten, die erstand erst später in Israel. Er hat also nicht im Ziel gehabt, ja, ich habe zwar jetzt alles weggenommen, aber ich bin ja eh bald im Himmel. Diese Hoffnung gab es damals noch gar nicht. Die war noch gar nicht damals damals hat Gott das noch nicht offenbart. Der Hiob, der ist aber uns trotzdem ein leuchtender Stern in der Theodizee-Frage, weil er trotz des Leids Gott loben und sogar seine Frau ertrösten kann. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Gott erwählt sich seine Zeugen, die in unvorstellbaren Leid Zeugnis abgeben. Von einer jüdischen Frau gelesen, die in Auschwitz gläubig geworden ist, bevor sie vergast worden ist und hat dort noch Zeugnis abgegeben, bevor sie gestorben ist. Ein Unternehmer lag zum Beispiel auf dem OP-Tisch, ihm musste die Zunge entfernt werden, weil er dort Krebs oder so hatte. Und die Ärzte haben ihn gefragt, möchten Sie uns noch was sagen, bevor Sie nie wieder reden könnten? Er hat sich aufgerichtet und gesagt, gelobt sei Gott in der Höhe. Ein größeres Zeugnis kann man nicht mehr geben. Aber wir dürfen Hiob und solche Menschen aber jetzt nicht verehren, weil sie auch nur nach dem Ratschluss Gottes handeln. Und im Weltgericht wird man all die uneigennützigen Taten von den Gläubigen erfahren, die in herzlichster Nächstenliebe gehandelt haben. Und das wird eine angemessene Antwort auf Satans Stichelei sein. An Hiobs Treue zu Gott wird deutlich, wer Gott ist und wie wichtig ihm Gott ist. Der letzte Punkt, womit ich jetzt schließen will, ist, Leiden verändert. Nämlich im Schlussteil der Hiob-Novelle, Kapitel 42, Vers 10 bis 17, ist auffällig, dass die drei Töchter mit Namen dort erwähnt werden. Im Prolog im Anfangsteil bekommt er nur Hiob seinen Namen und sonst niemand. Und diese drei Töchter, die haben keine Allerweltsnamen oder keine nichtssagenden Namen, sondern die haben sehr, sehr schöne Namen. Nämlich übersetzt heißen die eine heißt Täubchen oder Tageslicht. Die zweite heißt Duftgerüchchen oder das ist so Zimt oder süßer Duft. Und die letzte heißt Schminkdöschen oder Schminkfarbhorn. Ne, das ist Schminkfarbhorn, das ist eine schöne Farbe für Lidschatten damals gewesen. Ne? Du denkst, was sind das für bescheuerte Namen? Aber damals waren das sehr schöne Namen, sehr zarte Namen. Und diese zarten Namen sagen aus, dass die Töchter eine Persönlichkeit bekommen haben. Sie haben denselben Stellenwert wie die Söhne in der Gesellschaft. Das war damals auch nicht üblich. Und die letzte Tat von Hiob bestand darin, dass er seinen Töchtern einen Erbteil unter ihren Brüdern gab. Und das war auch einmalig in der Bibel. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn es keine Söhne gab, entweder weil sie einfach nicht geboren wurden oder wenn sie getötet worden sind. Erst dann kamen die Töchter dran. Hier nicht. Der Epilog, also der Schlussteil, der folgte auch ursprünglich dem Prolog. Das war eigentlich ein zusammenhängendes Werk gewesen und die Hiob-Dichtung ist erst nachträglich dazwischen geschoben worden. Gott wollte also das Happy End für Hiob, weil er ein liebevoller und fürsorglicher Gott ist und kein grausamer Herrscher, der mit dem Menschen nur spielt. Und durch diese Namensgebung wird auch klar, dass Hiob in keinster Weise mehr das weibliche Geschlecht herabstufen kann, was durchaus ja damals in der Zeit der Fall war. Frauen hatten ja keinen hohen Stellenwert. Hiob sieht jetzt alles komplett anders. Satans Frage, ob Hiobs Glaube denn umsonst sei, die ist heute immer noch so brisant wie damals. Und wir sollten die uns selber auch unser Leben lang stellen. Ist unser Glaube umsonst? Warum glauben wir an Gott? Wir müssen uns ständig klar machen, dass Gott kein Wohlfühl- oder Bedürfnisgott ist. Gott ist kein Wohlfühlautomat. Aber wir müssen auch aufpassen. Es ist und bleibt auch eine satanische Frage, die uns unterbuttern will. Es heißt ja nicht, dass wir nie wieder Spaß haben dürfen. Es heißt ja nicht, dass wir die Dinge nicht genießen dürfen, die Gott uns geschenkt hat. Sondern im Gegenteil. Wir dürfen Gott im Glauben und voller Freude durch das Evangelium annehmen. Und dann und erst dann schlagen wir Satan mit seinen eigenen Waffen. Amen.